HR Info. Hessen.
Hessen wehrt sich. Und zwar gegen Abschiebungen, die nicht begründet sind. In Witzenhausen, in Nordhessen etwa, wurde in den vergangenen Tagen die Abschiebung eines syrischen Flüchtlings in letzter Minute gestoppt. In Berlin haben Schüler aus Offenbach eine Petition für das Bleiberecht afghanischer Mitschüler abgegeben. Das Thema Abschiebung unter anderem heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. In Witzenhausen in Nordhessen sollte in dieser Woche ein Mann abgeschoben werden. Deswegen war die Polizei in den Ort gekommen. Demonstranten aber auch. Der Mann, der abgeschoben werden sollte, ist 27 Jahre alt, stammt aus Syrien, lebt aber seit 2015 in Witzenhausen. Er gilt als besonders gut integriert, hat schnell Deutsch gelernt, macht Sport in den heimischen Vereinen und wurde vor 3 Monaten in die Witzenhäusener Feuerwehr aufgenommen. Und trotzdem sollte er Witzenhausen verlassen. Rund 60 Demonstranten hatten Anfang der Woche versucht, die geplante Abschiebung des Mannes zu verhindern. Und sie wurde in letzter Minute noch gestoppt. HR-Inforeporterin Maike Bratke hat den Fall für uns beobachtet. Mit ihr habe ich vor der Sendung über den Fall gesprochen. Und sie hat uns noch einmal geschildert, warum der Mann doch nicht abgeschoben worden ist.
Ja, die Abschiebung wurde in letzter Minute gestoppt, weil sie rechtswidrig gewesen wäre. Der 27-jährige Syrer war bereits auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, als das Regierungspräsidium Kassel die Abschiebung stoppen ließ. Die Anwältin des Mannes sagte, es gebe bereits seit einem Jahr ein Gerichtsurteil des Kasseler Verwaltungsgerichts, das eine Abschiebung in diesem Fall verbiete.
Maike Bratke hat außerdem noch einmal zusammengefasst, warum das Gericht die Abschiebung in den vergangenen Tagen schließlich verboten hat.
Es ging da ja um eine Abschiebung nach Bulgarien, weil der Syrer über dieses Land in die EU eingereist ist und dort registriert wurde. Dagegen hat er vor dem Kasseler Verwaltungsgericht geklagt und gewonnen. Im Urteil heißt es, das Asylsystem in Bulgarien leide an systemischen Mängeln. Daher hat das Gericht bereits im Januar 2017 die Abschiebung untersagt. Laut der Anwältin des Syrers sei dieser Hinweis aber offenbar nicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, in seine Akte eingetragen worden und das habe fatale Folgen gehabt, denn so ordnete das Regierungspräsidium Kassel die Abschiebung an und die Polizei sollte sie durchsetzen. Das BAMF will sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu dem Fall äußern. Auch vom Regierungspräsidium habe ich bisher keine Stellungnahme erhalten. Bisher ist also unklar, welche der beiden Behörden für den Fehler verantwortlich ist.
Die Polizei hatte den Mann nachts in seiner Wohnung in Witzenhausen festgenommen. Natürlich wollten wir von unserer Reporterin auch wissen, ob der Mann noch immer in Abschiebehaft ist oder mittlerweile wieder freigelassen wurde. Dazu noch einmal Maike Bratke.
Er ist inzwischen wieder frei und zurück in Witzenhausen. Es gab auf dem Marktplatz eine Demonstration gegen die Abschiebepraxis Deutschlands und für seine Unterstützung. Der 27-Jährige ist in der Kleinstadt schon sehr gut integriert. Er wohnt in einer Wohngemeinschaft, hat eine Arbeit, ist Mitglied im Fußballverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er hat viele Freunde, die ihm auch Sonntagnacht helfen wollten. Als die Polizei kam, haben sie sich gegenseitig informiert und wollten die Festnahme verhindern. Die Demonstranten sagen, es war ein friedlicher Protest und die Gewalt ging dann von der Polizei aus. Einige haben auch Anzeige wegen Körperverletzung erstattet und wollen gegen die Polizei vorgehen. Der Fall wird uns also noch eine Weile beschäftigen.
Die geplante Abschiebung eines 27 Jahre alten Syrers im nordhessischen Witzenhausen ist in letzter Minute gestoppt worden, denn sie wäre rechtswidrig gewesen. Informationen und Hintergründe dazu waren das von hr-Inforeporterin Maike Bratke. Und wir bleiben beim Thema Abschiebung. Gegen Abschiebungen hat sich eine Schülerdelegation aus Offenbach gewehrt. Im Bundestag in Berlin haben die hessischen Schüler eine Petition für das Bleiberecht afghanischer Mitschüler abgegeben. Sie haben online mehr als 53.000 Unterschriften gesammelt, um sich für ihre Freunde aus Afghanistan stark zu machen. Eine der Organisatorinnen ist die Abiturientin Hiba Kausa und unser Reporter Wolfgang Hetfleisch hat sie getroffen.
Seit mehr als einem Jahr kämpft die Sprecherin des Offenbacher Stadtschülerinnenrats dafür, dass Schüler, die als Minderjährige aus Afghanistan gekommen sind, hierbleiben dürfen. Bei fast allen wurde der Asylantrag abgelehnt. In Stadt und Kreis Offenbach soll es an die 100 Betroffene geben, sagt Kauser.
Wir alle wissen, dass in Afghanistan seit 40 Jahren Krieg herrscht. Wir alle wissen, dass sich an der Sicherheitslage so schnell nichts in eine positive Richtung verändern wird. Aus diesem Grund können wir eben nicht nachvollziehen, warum Menschen weiterhin dort abgeschoben werden sollen.
Auch Mohammed Abed Anwari hat einen Abschiebebescheid erhalten. Der 19-Jährige besucht eine Integrationsklasse der Offenbacher August-Bebel-Schule. Er steht kurz vor dem Hauptschulabschluss. Aber richtig freuen kann er sich gerade nicht.
Wir wissen nicht, was passiert mit unserer Zukunft, mit unserer Schule, Ausbildung. Wir sind fast 3 Jahre in Deutschland und wir haben von null angefangen.
Auch Abdul Ahmad Adelia hat klare Ziele. In Deutschland. Die Taliban haben seinen Vater getötet. Nach Afghanistan zurückkehren zu müssen, das ist für ihn eine Horrorvorstellung.
Wenn ich die Leute sehe, die nach Afghanistan abgeschoben werden, ich verliere auch meine Hoffnung. Ich kann mich nicht auf die Schule konzentrieren und ich kann mir nicht schlafen, sowas, und denke ich über Nacht, wenn ich jetzt nach Afghanistan gehe.
Er spricht den Satz nicht zu Ende. Auch Abdul ist 19 Jahre alt, auch er strebt seinen Hauptschulabschluss an der August-Bebel-Schule an. Abdul will mal im Straßenbau arbeiten. Er weiß, da werden Leute gebraucht.
Ich habe nur noch 2 Monate und danach mache ich meinen Abschluss. Wenn wir in Deutschland bleiben können, können wir auch einen Ausbildungsplatz finden.
Wie Abdul glaubt auch Abed, dass er bald sein eigenes Geld verdienen könnte. Wäre da nicht dieser Abschiebebescheid, gegen den er Widerspruch eingelegt hat?
Ich muss bis 1. August eine Ausbildung gestellt haben. Ich habe als Hotelfachmann Fahrzeug lackiert und so habe ich mich beworben.
Solange die Abschiebung droht, bleibt die Ausbildung wohl ein Traum. Der Besuch in der Hauptstadt, die Übergabe der Petition, auch das wird kaum etwas ausrichten können. Julia Endres, Schülerin der August-Bebel-Schule und Mitinitiatorin der Petition, findet trotzdem, dass es sich lohnt zu kämpfen.
Wir haben auf jeden Fall unsere Freundschaft noch weiter vertieft, was auch ein Erfolg ist, und uns viele coole andere Projekte noch überlegt, die halt auch die Jungs natürlich auf jeden Fall integrieren und vielleicht auch dieses Bild, was manche Leute von geflüchteten Menschen halt haben, ja, halt versuchen so ein bisschen aufzupeppen im Endeffekt.
Für Abdul ist das Gefühl, nicht ganz alleine dazustehen, ein kleiner Trost.
In Berlin hat sich eine Schülerdelegation aus Offenbach für ihre Mitschüler aus Afghanistan stark gemacht und eine Petition abgegeben. Darüber berichtete unser Reporter Wolfgang Hetfleisch. Seit gut 2 Wochen steckt Hessens Kultusminister Alexander Lorz von der CDU in der Bredouille. Das Thema Unterrichtsausfall in Hessen hat ihn fest im Griff. Vor allem die Landesschülervertretung treibt den Minister vor sich her. Immer wieder bringt sie das Thema Unterrichtsausfall auf die Tagesordnung. Vor 2 Wochen etwa mit einer Stichprobe zum Unterrichtsausfall. Das Ergebnis: an einem Tag über 1600 Stundenausfälle an rund 100 Schulen in Hessen. In dieser Woche jetzt wurde Kultusminister Lorz bei einer Debatte zum Thema von der Opposition gegrillt. Unsere landespolitische Korrespondentin Dunja Sadaki hat die Debatte für uns begleitet.
Oben auf der Tribüne Kritiker, Vertreter der Lehrergewerkschaft GEW und der Landesschülervertretung. Unten die Opposition. Mit ernster Miene und gesenktem Blick auf seine Unterlagen ließ Lorz die Kritik von SPD, FDP und Linke über sich ergehen.
Entweder der Minister ist so ahnungslos, wie er behauptet, oder was er sagt, das stimmt nicht. Und das, meine Damen und Herren, wäre schlicht fahrlässig, Herr Kultusminister.
Es ist schlicht blamabel, dass die Landesschülervertretung in kürzester Frist schafft, was Sie mit Ihrer aufgeblähten Verwaltung über Monate und Jahre nicht fertig bringt.
Wie man ohne den Unterrichtsausfall zu erheben zu der Aussage kommt, dass es keinen gäbe. Herr Minister, das bleibt Ihr Geheimnis.
Das ließ Lorz nicht auf sich sitzen. Seine Argumente: erstens, es gäbe in Hessen keinen strukturellen Unterrichtsausfall. Schwarz-Grün garantiere eine bis zu 105-prozentige Lehrerversorgung. Zweitens, die Befragung der Landesschülervertretung zum Unterrichtsausfall sei nicht fundiert erhoben worden. Und drittens, man müsse beim Begriff Unterrichtsausfall differenzieren.
Wir diskutieren darüber, was passiert, wenn der real existierende Lehrer, der im Regelfall die Stunde hält, sie einmal ausnahmsweise nicht halten kann. Und deswegen stimmt natürlich auch der Satz, in Hessen fällt im Regelfall kein Unterricht aus. Vertreten werden, meine Damen und Herren, kann aber schon sach- und sprachlogisch nur etwas, was im Regelfall stattfindet. Denn wenn es nicht stattfinden würde, könnte ich auch keine Vertretung dafür einrichten.
Für diesen Auftritt erntete der Minister Spott von der Linken und der FDP.
Nur weil die Vertretungspläne Vertretungspläne heißen, heißt es doch nicht, dass kein Unterricht ausfällt. Und das heißt schon gar nicht, dass er qualifiziert vertreten wird, Herr Minister. Und deswegen ist es doch einfach hanebüchen, was Sie hier erzählen.
Herr Minister, ist Ihnen bekannt, dass die Gefahr des Zerbrechens von Eiern immer größer wird, je länger der Eiertanz dauert.
Die SPD entgegnete Lorz, in anderen Bundesländern seien Erhebungen zu Unterrichtsausfall schon Alltag. Der bildungspolitische Sprecher der FDP, Wolfgang Greilich, warf dem Kultusminister vor, Daten gäbe es doch auch in Hessen schon.
Wie Sie wissen sollten, werden die Abwesenheitszeiten von jeder Schule gegliedert gemeldet. Natürlich im Zeitalter der Digitalisierung, das Sie ja vorsätzlich verschlafen, in Papierform. Da, Herr Minister, liegt das Problem. Wegen altertümlicher Methoden der Meldung sind die Daten nicht elektronisch auswertbar.
Obwohl die Kritik am Minister abzuprallen schien, hat Lorz schon zuvor angeboten, er wolle die rund 100 Vertretungspläne auswerten, die die Landesschülervertretung für ihre Stichprobe erhalten hat. Außerdem,
was wir zum Beispiel prüfen, ist, ob wir eine zentrale Erfassung von Krankheitstagen vornehmen können. Das ist jetzt aber IT- und datenschutztechnisch nicht ganz so einfach. Deswegen kann man das jetzt nicht von heute auf morgen machen, aber das werden wir prüfen.
Neue Erkenntnisse zum Unterrichtsausfall verspricht sich Lorz davon aber nicht.
Dunja Sadaki war bei der Debatte zum Thema Unterrichtsausfall im Hessischen Landtag dabei. Schule ist in Hessen ein ständiges Streitthema. Der Unterrichtsausfall, auch der Lehrermangel und marode Schulgebäude. Immer wieder werden diese Themen diskutiert. Viele Politiker, Verbände und Bildungsexperten geraten regelmäßig aneinander. Doch mit wem oft niemand spricht, sind die wirklichen Experten, wenn es um Schule geht, die Schüler selbst. Das sagt jedenfalls die Landesschülervertretung, die LSV, und hat 50.000 Kinder und Jugendliche in Hessen aus allen Schulformen aufgerufen, bei einer Online-Befragung mitzumachen. In Wiesbaden wurden in den vergangenen Tagen die Ergebnisse vorgestellt. Diese und die Reaktionen hat Dunja Sadaki ebenfalls zusammengefasst.
Rund jeder dritte der befragten Kinder und Jugendlichen gab an, schon Opfer von Mobbing gewesen zu sein. Die Gründe? Das Aussehen, die Herkunft, die sexuelle Orientierung. Besonders betroffen vor allem von Gewalterfahrungen sind demzufolge Kinder und Jugendliche aus der Förderschule. Bei dem Thema Inklusion, also das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung, sieht es besser aus. Die Mehrheit der Befragten bewertet die Erfahrungen positiv. Natürlich gibt es aber auch Probleme, erklärt Isa Jael Roth von der Landesschülervertretung.
Woran scheitert Inklusion, wenn sie denn scheitert? Und das sind zum einen die Vorbehalte und Konflikte aufgrund von mangelnder Aufklärung, genauso wie, dass es fehlendes Personal gibt, das geben rund 34% der Befragten an, und dass es keine behindertengerechte Gebäudegestaltung gibt.
Kultusminister Alexander Lorz von der CDU begrüßt die Online-Befragung der LSV. Er zieht für sich auch Positives heraus. Zum Beispiel, dass über 80% der Befragten angaben, bei Mobbing zumindest eine Vertrauensperson in der Schule zu haben.
Es zeigt doch, dass an der überwiegenden Anzahl unserer Schulen das bereits gesehen wird. Und da, wo es vielleicht noch nicht so ganz der Fall ist, da arbeiten wir dran, das weiter auszubauen.
Für die Mitglieder der Landesschülervertretung reicht das noch nicht. Mit ihren Befragungsergebnissen sind sie mit verschiedenen Menschen ins Gespräch gekommen. Verbänden, politischen Parteien, zuletzt auch mit dem Kultusminister. Sie verlangen mehr Geld für Inklusion, den Ausbau der Ganztagsschule sowie ausreichende Ansprechpartner und Prävention von Mobbing und Gewalt. Für Landesschulsprecher Fabian Pflume ist das fast selbstverständlich.
Es gibt ganz einfach Themen, mit denen kennen wir Schülerinnen und Schüler uns besser aus als jeder andere.
Unterrichtsausfall, Lehrermangel, marode Schulgebäude. Die aktuellen Ergebnisse einer landesweiten Schülerbefragung hat Dunja Sadaki zusammengefasst.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Heute unter anderem mit Themen aus der Region und wir blicken zunächst nach Frankfurt. Das Mainufer in Frankfurt ist ein Highlight und Besuchermagnet. Wenn das Wetter schön ist, sitzen viele Menschen auf den Wiesen entlang des Flusses, Touristen flanieren, auch Jogger und Radfahrer sind unterwegs. Doch wer von der Innenstadt zum Mainufer will, der muss über den Mainkai, eine vielbefahrene Straße. Und genau diese Straße soll ab dem Sommer 2019 testweise ein Jahr lang für den Autoverkehr gesperrt werden.
Abgase, laute Motoren, rund 20.000 Fahrzeuge sind jeden Tag am nördlichen Mainufer unterwegs. Doch ab dem Mainfest im August 2019 wird die Stadt die Straße zwischen Alter Brücke, Eiserner Steg und Untermainbrücke ein Jahr lang für den Autoverkehr sperren, sagt Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling.
Wir erhoffen uns dadurch, dass der Main in diesem Bereich und das Mainufer sehr stärker als bisher erlebbar wird, dass in dem Bereich eben die Innenstadt und die Altstadt und die Mainufer zusammenwachsen.
Ein weiteres autofreies Stück Innenstadt direkt am Main. Diese Nachricht kommt bei den Frankfurtern gut an.
Ich finde es super. Ich finde, Frankfurt eignet sich total dafür, die Autos einfach ein bisschen weiter aus der Stadt rauszuhalten.
Je ruhevoller und schöner es für die Fußgänger und für die Fahrradfahrer ist, umso besser.
Nach der Vorstellung von Frankfurts Verkehrsdezernenten flanieren Fußgänger künftig in Ruhe direkt am Mainufer, während die Radfahrer über den dann gesperrten Mainkai düsen. Doch bis zur Sperrung im Sommer 2019 sind noch technische Fragen zu klären, sagt Klaus Oesterling.
Beispielsweise das Sicherheitskonzept. Wenn man eine neue Verkehrsführung hat für ein Jahr, muss auch in gewissem Maß die Signalanlagen angepasst werden.
Vor der Sperrung wird also noch geklärt, wie der Bereich am Main mit Betonpollern gesichert werden kann und ob Seniorengruppen weiterhin mit dem Bus bis zur Anlegestelle gebracht werden können, um die Frankfurter Skyline vom Main-Schiff aus genießen zu können. Während der Sperrung wird gezählt, wohin sich der Autoverkehr in der Innenstadt verschieben wird. Frankfurts Verkehrsdezernent geht davon aus, dass vor allem die Berliner Straße und das südliche Mainufer als Ausweichrouten genutzt werden.
Wir haben ja heute schon die Situation, dass jedes Jahr über 20 Tage im Jahr dort gesperrt wird, ohne dass das jetzt zum totalen Zusammenbruch geführt hätte.
Beispielsweise beim Museumsuferfest. Die Frankfurter gehen davon aus, dass durch die Sperrung des Mainufers andere Straßen belastet werden.
Also ich kann es auch verstehen als Autofahrer, dass man dann auch nicht weiß, wohin.
Ja, durch die Innenstadt können sie auch nicht. Ich glaube, es wird ziemlich schwierig. Aber fürs Stadtbild und für die Stadt fände ich es sehr schön.
Während der einjährigen Sperrung können auch Cafés und Kneipen ihre Tische und Stühle nach draußen auf den Mainkai stellen. Die Straße selber bleibt erhalten, denn es könnte ja sein, dass nach einem Jahr politisch entschieden wird, dass der Versuch gescheitert ist.
Das nördliche Mainufer in Frankfurt wird ab dem Sommer 2019 ein Jahr lang testweise für den Autoverkehr gesperrt. Infos dazu waren das von Frank Angermund. Von Frankfurt werfen wir einen Blick nach Nordhessen, nach Kassel. Bei der Kunstschau Documenta stehen die Zeichen jetzt nämlich auf Neuanfang. Nach dem Wirbel über das Millionendefizit der 14. Documenta im vergangenen Jahr und dem umstrittenen Doppelstandort Kassel-Athen musste die Geschäftsführerin Annette Kuhlenkampf vorzeitig gehen. Mitte dieser Woche wurde ihre Nachfolgerin Sabine Schormann offiziell vorgestellt. Unser Reporter Michael Pschibilla hat die Einzelheiten.
Sie ist 55 Jahre alt und kommt aus Hannover. Die Turbulenzen der zurückliegenden Monate rund um die Documenta 14 mit ihrem Millionendefizit bewertet sie gelassen.
Ich glaube, es ist wichtig, jetzt einfach nicht in den Rückspiegel zu gucken, sondern nach vorne. Die Documenta hat einfach weltweit eine unglaubliche Bedeutung. Und insofern, finde ich, sollten sich jetzt alle Kräfte darauf richten, die nächste Documenta möglich zu machen.
Die neue Documenta-Chefin bringt dafür gute Voraussetzungen mit. Schormann gilt als erfolgreiche Kulturmanagerin. Derzeit ist sie noch Direktorin der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Außerdem hat sie große Themenausstellungen für die Expo in Hannover organisiert und für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gearbeitet. Für Kassels Oberbürgermeister Geselle ist Schormann, die sich gegen 53 Mitbewerber durchgesetzt hat, ein Glücksgriff.
Frau Schormann ist eine international bekannte Expertin, eine Kulturmanagerin erster Güte und sie wird die Geschicke der Documenta seriös, zukunftsweisend, aber auch inhaltlich lenken.
Das kann sie allerdings erst ab Herbst tun. Bis dahin soll der zwischenzeitlich als Interimsgeschäftsführer eingesetzte Hamburger Musikmanager Wolfgang Ortmeier aushelfen. Diese Konstruktion, so OB und Aufsichtsratschef Geselle, gewährleiste die Handlungsfähigkeit der Documenta-Gesellschaft in diesen etwas turbulenten Zeiten.
Seine Aufgabe ist es nicht, die strategischen Konzeptionen für die Zukunft anzugehen, sondern jetzt das operative Geschäft zu lenken.
Bis Sabine Schormann ihre bisherigen Aufgaben geordnet übergeben und den Kopf frei hat für die Zukunft. Zur Neuausrichtung der Documenta gehört auch, dass die Geschäftsführerin einen neuen Titel bekommt. Sie wird Generaldirektorin. Dieser Titel, so Geselle, solle die Bedeutung der Tätigkeit unterstreichen. Schormann selbst sieht sich als Ermöglicherin.
Die Documenta ist einfach eine extrem wichtige Plattform für den globalen Austausch, den künstlerischen Austausch und dafür Sorge zu tragen, dass die handelnden Akteure Freiheiten haben dafür. Das finde ich total wichtig und dafür möchte ich mich einsetzen.
Die nächste Documenta, heißt es, werde pünktlich wie vorgesehen am 18. Juni 2022 eröffnet.
Michael Pschibilla über die neue Chefin der Kunstschau Documenta. Sie heißt Sabine Schormann und wurde offiziell in Kassel vorgestellt. Wenn der Zoll über seine Arbeit berichtet, dann bleibt kaum Geschichte ungeschrieben. Die beschlagnahmten Waren des Hauptzollamts Frankfurt reichen von Drogen über Waffen bis hin zu exotischen Tieren. Das Hauptzollamt Frankfurt hat in dieser Woche seine aktuelle Jahresbilanz gezogen und Roman Warschauer war für uns dabei.
Der Frankfurter Flughafen ist ein internationales Drehkreuz. Rund 65 Millionen Passagiere nutzten ihn im vergangenen Jahr. Der Flughafen sei aber auch ein Drehkreuz für den Drogenschmuggel, sagt Albrecht Fied, Leiter des Hauptzollamts Frankfurt.
Der Hotspot im Drogenbereich lag sicherlich eindeutig im internationalen Postzentrum. Hier haben wir in 13.120 Fällen Drogen angefunden. Kokain, Haschisch, Marihuana, Crystal Meth, Ecstasy, aber auch Amphetamin haben wir hier aus dem Verkehr gezogen.
Insgesamt wurden mehr als 7 Tonnen Drogen am Flughafen beschlagnahmt. Ein deutlicher Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mengenmäßig lag dabei erneut mit Abstand die Kaudroge Kat ganz vorne. Diese wurde wiederum vor allem im Reiseverkehr, also direkt bei den Passagieren, sichergestellt. Dabei wurden die Zollmitarbeiter von 27 Spürhunden unterstützt. Zur Jahresbilanz zeigt der Zoll Frankfurt auch immer ausgewählte Stücke aus der Asservatenkammer. Diesmal unter anderem ein Berg Medikamente. Christine Strass, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt.
Viele Verbraucher, die im Internet nachschauen und sich da die billigen Medikamente bestellen wollen, haben wieder mal zugegriffen und wir haben 1,4 Millionen Tabletten unterm Pullen sichergestellt.
Das ist ein Anstieg von mehr als 50% gegenüber 2016. Und nicht nur die Gesamtmenge ist deutlich gestiegen, auch die Zahl der Fälle ging etwa in gleichem Maß hoch. Auch Produktsicherheit ist nach wie vor ein wichtiges Thema für den Zoll. Fast nebenbei ist der Zoll aber auch Finanzbehörde. Er nimmt Zölle, Bundessteuern und andere Abgaben ein. Auch hier gab es im vergangenen Jahr eine Steigerung von insgesamt 14% beim Hauptzollamt Frankfurt. Leiter Albrecht Fied sagt, das liege unter anderem an einem starken Wachstum bei der Luftverkehrssteuer.
Eine Zunahme von 89% im Jahr 2017 gehabt. Da haben wir 569 Millionen Euro eingenommen. Diese Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass einige Luftverkehrsgesellschaften in den Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Frankfurt am Main gekommen sind. Unter anderem auch die Lufthansa.
Insgesamt trug das Hauptzollamt Frankfurt so im vergangenen Jahr mehr als 6 Milliarden Euro zum Bundeshaushalt bei.
Roman Warschauer über die Jahresbilanz, die das Hauptzollamt Frankfurt in der vergangenen Woche vorgestellt hat. Es war in einer Schule. Irgendwo in Ostfriesland, in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da versuchte sich der kleine Otto an einem Selbstporträt. Und herauskam ein Rüsseltier namens Ottifant. Heute ist der kleine Elefant das Markenzeichen des Komikers Otto Walkes und der Star der neuen Ausstellung im Karikaturamuseum Frankfurt. Otto, die Ausstellung ist vor wenigen Tagen eröffnet worden und sie zeigt uns einen anderen Otto. Nicht den hektisch auf der Bühne herumhüpfenden Spaßmacher, sondern Otto den Maler. Aber keine Angst, ganz so ernst wird es nicht, sagt unser Reporter Stefan Bücheler.
Der Ottifant hält ein Laserschwert mit dem Rüssel fest, die Lichtklinge aber hängt schlapp herunter. Jedi-Meister Yoda lehnt sich auf seinen Stock, schaut milde und sagt: Viel zu lernen du noch hast. Ein Original, ein Gemälde von Otto.
Ja.
Ja, oder Ottifant und Otto drehen dem Betrachter den Rücken. Ja, oder auch den Po zu und schauen über Nebelwolken in die Ferne. Auch ein echter Walkes, aber natürlich inspiriert von dem Gemälde Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, eine Ikone der Romantik. Walkes hatte in den 1970er Jahren, bevor er als Komiker so richtig durchstartete, einige Semester Kunstpädagogik studiert. Das ist in Otto die Ausstellung durchaus zu sehen.
Ich bin einer, der immer die Technik der Altmeister studiert hat und auch möchte sie ja übertragen in meine Arbeiten. Und das ist mir stellenweise ganz gut gelungen, wenn ich mich umschaue. Bin ja selbst überrascht.
Sagt Walkes, der von seiner Figur Otto kaum zu trennen ist. Already? Der kleine Mann, dessen Haare unter der Kappe dünn geworden sind, der legendäre Komiker und Bühnenprofi, lächelt verschmitzt. Doch da ist bei all dem Humor seiner Zeichnungen und Gemälde auch viel Ernsthaftigkeit beim Handwerk.
Du, wenn du dich tagelang mit so einem Motiv beschäftigst, in der Vorbereitungszeit und dann nachher das versuchst zu realisieren und es kommt auch deinen Vorstellungen entgegen und du schaffst es, dann bist du schon sehr, sehr zufrieden und das ist schon sehr ernsthaft. Sonst funktioniert es nicht. Ich kann natürlich auch einmal Farbe aufs Blatt kippen und das auch so mit, und daraus die Form eines Ottifanten gestalten. Aber ich möchte schon mehr ins Detail gehen.
Walkes wird im Juli 70 Jahre alt und wirkt zufrieden. Er erzählt von seinem Atelier zu Hause, wie er malt, wie er seine Leinwände grundiert. Mit Ostfriesentee versteht sich. Walkes geht es darum, seinen gezeichneten oder gemalten Witz mit Können, mit Kunstfertigkeit zu hinterlegen. Die Ausstellung im Karikaturamuseum zeigt das mit mehr als 200 Exponaten, Gemälden, Zeichnungen oder den legendären Plattencovern, die Otto auch selber entworfen hat. Mit dem Museum und mit den Künstlern der neuen Frankfurter Schule verbindet Otto Walkes eine lange Zusammenarbeit. Die Texte und die Drehbücher zu Ottos Film kommen zum größten Teil von Bernd Eilert, Robert Gernhardt und Pitt Knorr. Bei der Eröffnung des Museums vor 10 Jahren war Otto Walkes auch dabei und jetzt ist er zurück mit seiner Malerei. Und die sollen die Besucher bei aller Kunstfertigkeit nicht zu ernst betrachten.
Stefan Büchler hat für uns die Ausstellung des bekannten Komikers Otto Walkes in Frankfurt besucht. Sie läuft noch bis zum 2. September im Frankfurter Karikaturamuseum. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Sandra Winzer. Noch ein schönes Wochenende für Sie.